Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Wer möchte, kann das auch gerne mitlesen. Das ist im Programmheft abgedruckt aus Philipper 2, Vers 5 bis 11. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Sklaven an. Er wurde in allem den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht, damit vor dem Namen Jesus alle ihre Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und in jeder Sprache soll bekannt werden, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters.
Ich weiß nicht, wie ihr eben hierher gekommen seid. Ich komme gewöhnlich mit der U8 nach Neukölln, so vom Norden her. Und wenn ich dann hier angekommen bin und mich ins Büro setze, habe ich manchmal den Eindruck, jetzt habe ich schon wieder alles gesehen, was es so an menschlicher Bandbreite gibt. Die Bahn ist meistens voll, ich freue mich, wenn ich einen Sitzplatz habe und dann schaue ich mir die Menschen an. Das sind Menschen mit Rucksäcken, Menschen mit Kinderwagen, Menschen, die seltsame Sprachen sprechen, Menschen in Anzügen, die steigen meistens spätestens die Janowitzbrücke aus, Menschen, die schräge Lieder singen, Menschen, die sich lautstark streiten, Menschen, die komisch riechen und auch enorm viele Menschen, die kaum noch gerade ausgucken können und nach ein paar Cent fragen. Das wird tatsächlich immer mehr. Ja, das pralle Leben da in der U8. Die Berliner Unterwelt. Da ist man vom Himmel über Berlin schon sehr weit weg, aber ich bin mir sicher, auch Gott fährt U-Bahn. Die Gemeinde in Philippi im heutigen Mazedonien, an die der Brief geschrieben ist, aus dem wir gerade diesen Text gehört haben, ja, die hatten keine U-Bahn. Den Ort Philippi gibt es heute nicht mehr, soweit ich weiß. Was es noch gibt, ist zum Beispiel Thessaloniki, das liegt nicht weit davon entfernt und dort hat Paulus auch Briefe hingeschrieben. Thessaloniki gibt es heute noch und hat seinen neuesten U-Bahn. Die haben die dort kaum fertig gebaut gekriegt, weil die ständig beim Graben auf irgendwelche antiken Thermen oder Amphoren oder sonstige archäologische Dings da gestoßen sind und sich erstmal kümmern mussten. Ja, und da merkt man, das alte Griechenland war halt eben eine sehr ausgefeilte Hochkultur. Die hatten auch einen Götterhimmel, der reich bevölkert war, Zeus, der über allem thronte, Poseidon, der über das Meer herrscht. Hades, der die Unterwelt hütet, so den dunklen Bereich. Da merkt man, die alten Griechen, die hatten keine U-Bahn, aber sie kannten trotzdem diese Regionen unterhalb des hellen Tageslichts, von wo kein Sterblicher zurückkommt. Ja, die Götter der alten Griechen, das waren welche, die weit oben auf dem Olymp wohnten und die ab und zu auf die Erde runterkamen. Die nahmen dann verschiedene Gestalten an, mal Mensch, mal Stier, mal Schwan und dann wurde gewöhnlich eine schöne Menschentochter verführt, ein Halbgott gezeugt und dann verschwanden die Götter wieder auf den Olymp. So waren die griechischen Götter. Ja, dann zog aber irgendwann dieser komische Rabbi Paulus durch Philippi und da kam dann da diese neue Sekte auf, die einen ganz seltsamen Gott anbetet. Und von denen, von dieser ersten Gemeinde stammt dieser Text hier. Es ist ein Lied, was Paulus zitiert. Es ist ein ganz altes Kirchenlied, muss eines der ersten Gemeindelieder überhaupt gewesen sein. Die Melodie ist natürlich verloren gegangen, aber das hier ist ein Lied. So ein ähnliches wie die gerade eben auch gesungen wurden und noch gesungen werden. Es ist ein Lied, in dem Gott angebetet wird. Und dieser Gott ist tatsächlich ein ganz anderer. Das ist ein Gott, der sich nicht damit begnügt, einfach die Gestalt von irgendeinem irdischen Wesen anzunehmen, sondern es ist ein Gott, der seine komplette Göttlichkeit ablegt. Er verzichtet auf seine Allwissenheit, er verzichtet auf seine Unverwundbarkeit, er wird zu einem Menschen wie wir. Er wird geboren, er wächst, er isst, er trinkt, er lernt einen Beruf, nämlich Zimmermann, und er sieht nicht nur aus wie ein normaler Mensch, sondern er ist ein normaler Mensch. Jesus. Und er geht aber noch weiter runter. Er lässt sich behandeln wie ein Sklave, wie so ein rechtloser, unsichtbarer Diener, der so zum Mobiliar der Reichen gehört. Und er schaut den Menschen in die Augen, die sonst niemand sieht. Und auch das reicht ihm noch nicht. Er verzichtet sogar auf seine Unsterblichkeit. Lässt sich töten auf die denkbar grausamste Weise, die eigentlich dem echten Abschaum und den übelsten Volksverrätern vorbehalten war, die Kreuzigung. Jesus wollte es wirklich bis ins Letzte wissen, wie die Menschen auf der Erde leben, was sie erleben, was sie erleiden und was sie durchmachen, bis ins Allerunterste. Und am Ende ist Jesus tot. Und die Evangelien machen es auch ganz deutlich, dass dieser Körper tatsächlich mausetot war. Das war wirklich wichtig, das deutlich zu machen. Und das ist das Ende der ersten Strophe vom Lied. Und die Lücke dazwischen, das ist die Lücke zwischen Karfreitag und Ostern. Deswegen sprechen wir heute zu diesem vorgezogenen Osterevent über diesen Text. Das ist das Ereignis von Karfreitag und Ostern, was hier beschrieben wird. Und dann kommt noch die zweite Strophe. Gott holt diesen toten Jesus wieder rauf, der wird wieder lebendig und kehrt in den Himmel zurück. Aber nicht so wie die griechischen Götter, die so wie von einem Ausflug zurückkehren und dann wieder weg sind, sondern dieser Gott will den Kontakt halten, den er da aufgebaut hat. Aber ab jetzt ist es nicht mehr Gott, der runterkommt, sondern die Menschen dürfen die Blickrichtung ändern. Der Himmel steht allen offen, heißt es hier. Gott ist zugänglich und ansprechbar in allen Sprachen, die es gibt und an allen Orten, die es gibt. Auch denen unter der Erde steht der Himmel offen, heißt es hier. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der zu tief ist, um Gott von dort aus zu sehen. Kein U-Bahn-Schacht ist außer Reichweite von Gott. Und es gibt auch keine Region in uns drin, die zu finster ist, als dass Gott dort nicht auch präsent sein könnte. Gott hat alles gesehen, was es für uns Menschen zu erleben gibt, als er als Menschen hier unter uns unterwegs war. Er kann alles spüren, was uns wehtut. Und es gibt nichts, was ihm fremd ist oder was ihn schocken könnte. Hat alles schon selbst gesehen, alles schon selbst erlebt. Das ist der Gott, den wir Christen anbeten. Das ist der Gott, der sein Leben verloren hat und dem es wieder geschenkt wurde. Am Ende singt der Chor dann noch ein Lied mit einem seltsamen Titel, The Blood Still Works, habt ihr vielleicht schon gesehen im Programm. So, das Blut funktioniert noch, das ist so komische christliche Symbolik eben. Aber das Blut symbolisiert dieses Leben, das Jesus verloren hat und das er wiedergewonnen hat. Und das funktioniert auch für uns. Auch uns wird neues Leben geschenkt und damit eine neue Ausrichtung auf ein neues, oberstes Prinzip, das einen Namen hat, das ansprechbar ist, das meine Sprache versteht und das alle Dunkelheiten kennt, die es im Leben geben kann. Ostern ist dann, wenn im dunklen Tal die Maiglöckchen anfangen zu blühen, wenn der Morgenstern aufgeht. Warum sage ich das jetzt? Das singt der Chor gleich, diesen Text. Wenn da, wo sonst kein Licht hinkommt, wieder Leben aufkommt. Für Gott ist nichts zu unterirdisch. Gott fährt mit U8. Daran muss ich mich selber auch immer wieder erinnern, wenn ich damit unterwegs bin. Denn wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich Gott sogar manchmal in den Augen von dem Mensch, der mir gegenüber sitzt. Amen.